Und dann wird man immer mehr eingeschränkt so in seinem Alltag und es geht halt immer mehr runter und dann sind die letzten 10, 15 Jahre nicht mehr so wirklich lebenswert, sondern man muss sehr stark in seine Krankheiten irgendwie auch investieren.
Jetzt geht's euch allen noch ziemlich gut, hoffe ich zumindest. Aber irgendwann kommt die Rechnung für einen miserablen Lebensstil und die kommt. Und die kommt genau dort, wo das Leben eigentlich richtig Spaß machen sollte, nämlich im hohen Alter. Wo die Kinder aus dem Haus sind und versorgt sind, wo die Finanzen hoffentlich einigermaßen gut sind, das Häuschen ist abbezahlt, man hat viel Freizeit. Und dann quält man sich mit diesen typischen Lifestyle-Krankheiten rum, muss überhaupt nicht sein. Das heißt, jetzt muss man investieren und nicht erst dann, wenn man sagt, oh, jetzt sollte ich mal, weil Punkt, Punkt, Punkt. Dr. Med Golo Röhrken ist Arzt, Sportwissenschaftler und Coach. Er coacht seit über 10 Jahren Athleten zu Bestzeiten und Rekorden unter dem Namen Rocket Racing, hat selbst 9-mal den Ironman gefinisht, war 3-mal beim Ironman auf Hawaii dabei, war auch High Rocks WM-Teilnehmer. Ein Mann, der vorlebt. Golos Podcast Rocket Science ist einer derjenigen, den ich selbst sehr gerne höre. Hier geht es um optimiertes Training, Gesundheit und Performance. Und heute sprechen wir über die VO2 Max, einen Wert, den jeder kennen sollte, weil er eine sehr große Aussagekraft bezüglich gesunder Langlebigkeit hat.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Golo, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt endlich mal hier mit Bild. Normalerweise habe ich dich ja per Ton auf meinem Gehörgang und höre sehr gerne deinem Podcast zu. Hab da auch schon viel gelernt. Und du besprichst ja auch das Thema VO2 Max. Und genau das möchte ich heute meiner Community mal ein bisschen näher vorstellen. Ich selbst habe vor knapp einem Jahr eine VO2 Max Challenge gemacht. Es gibt also auch hier ein YouTube-Video, eine Podcast-Folge von. Aber jetzt spreche ich mit einem echten Profi, der auch das lebt, was er erzählt. Also nochmal danke für deine Zeit.
Ja, cool, Patrick. Sehr, sehr cool, hier zu sein. Freue mich sehr.
Magst du uns einmal ganz kurz aus deiner Sichtweise erklären, was ist denn genau die VO2 Max?
Die VO2 Max ist der maximale Sauerstoffverbrauch vom Körper. Es ist so ein bisschen der Ausdauermotor. Also es sagt sehr, sehr viel darüber aus, wie viel Ausdauerkapazität hast du auch. Und letztendlich ist es der Sauerstoffverbrauch, also wie viel du auch wirklich umsetzt. Es hat damit zu tun, wie viel du aufnimmst über die Lungen, danach, wie viel du auch so transportierst in deinem Herz-Kreislauf-System und danach auch, wie viel wird umgesetzt, so vor allen Dingen in den Kraftwerken so von unseren Zellen, was nun die Mitochondrien sind. Und diese drei Faktoren bestimmen maßgeblich die VO2 Max. Und dabei kann man eben so sagen, dass jetzt zum Beispiel Profisportler eigentlich doppelt bis dreifach so viel Sauerstoff wirklich umsetzen als jemand, der fit ist oder eben wirklich dreifach so viel umsetzen als jemand, der unsportlich ist.
Das ist eine Menge, 2 bis 3 Mal so viel. Das bedeutet ja auch, dass sich sowas nicht zwingend jeden Tag im Alltag auswirkt, aber letztendlich, wenn man an der unteren Grenze herumkrebst, krabbelt, dann macht es mächtig was aus. Da sprechen wir auch gleich drüber. Vielleicht direkt eine Frage, so aus der Praxis, weil ich bin ja nicht nur Kraftsportler, ich habe auch Ausdauertraining schon früh für mich entdeckt. Und was ich mir immer frage, ist, ich mache viel mit dem Standfahrrad zu Hause. Ja, ich kann nebenher eine Serie gucken oder Podcasts hören, YouTube-Videos. Ist es so, dass die VO2 Max bei den Sportarten unterschiedlich ist? Also ich habe zum Beispiel auch ein Rudergerät zu Hause. Ich habe das Standfahrrad. Ich habe ein sogenanntes Luftwiderstandsfahrrad. Gibt es da Unterschiede, wenn man das dann messen würde? Oder bei Lauf natürlich auch, klar, das wird wahrscheinlich auch sehr viele betreffen.
Ja, aber es ist schon wichtig, ein guter Punkt, den du ansprichst. Es hat ganz viel damit zu tun, in welcher Disziplin du auch unterwegs bist. Grundsätzlich sind Ausdauerdisziplinen schon so, dass sie alle relativ hohe VO2-Max-Werte erreichen. Schwimmen ist so eine Ausnahme, wo man nicht ganz so hohe VO2-Max-Werte erreicht, weil es diesen Widerstand gibt vom Wasser, der auf den Brustkorb drückt und deswegen kann man vom Herz-Kreislauf-System einfach nicht so viel auslasten, zum Beispiel. Aber jetzt zum Beispiel zwischen Radfahren, Laufen, Rudern sind die Werte eigentlich alle relativ gleich. Aber es hat ganz viel damit zu tun, wie gut bist du in den einzelnen Disziplinen trainiert.
Das ist die Ökonomie, das heißt, natürlich auch, die Bewegungsökonomie.
Genau, richtig. Und dass wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der Läufer ist und sich wirklich im Laufen komplett auslasten kann, dann erreicht der wirklich richtige VO2-Max-Werte, was aber, würde ich sagen, so bei 95% von der Normalbevölkerung nicht der Fall ist, weil man im Laufen, auch bei jemandem, der sehr, sehr fit ist, das ist sehr schwierig, sich wirklich im Laufen komplett auszulasten. Da probiert man dann so in der Sportwissenschaft so besondere Protokolle zu entwerfen, sodass man dann zum Beispiel noch mit Steigung arbeitet, mit noch so anderen Hilfsmitteln, um wirklich in diesen Bereich zu kommen. Grundsätzlich kann man sagen, dass für einen Anfänger, Anfängerin eigentlich so Radfahren die Disziplin ist, wo man am einfachsten sich wirklich auch komplett auslasten kann und damit auch sehr gute VO2-Max-Werte einfach auch erreicht, also die wirklich messbar und gut messbar sind.
Ja, mit dem ganz großen Vorteil, es ist halt eine sehr einfache, standardisierte Bewegung beim Laufen. Der eine kann nur schnell gehen, dann ist er schon fertig. Der andere legt regelrechte Sprints hin. Also wenn man eben seine individuelle VO2 Max einmal bestimmen lassen möchte, und da rate ich auch dringend dazu, das einmal zu tun, da sprechen wir auch noch drüber, wie man das machen kann, dann würde ich erstmal für als Beginner jemanden aufs Rad setzen. Gehst du damit? Ist das okay?
Ja, voll, total. Das sage ich auch immer so, das sage ich auch immer so in meinem Podcast, dass auch zum Beispiel Laufen keine gute Disziplin ist, als Anfänger, als Ausdaueranfänger damit zu starten, weil es eben so herausfordernd ist für den motorischen Apparat, fürs Herz-Kreislauf-System und die meisten Leute schaffen es gar nicht richtig, konstant in einem Bereich irgendwie auch zu laufen. Und deswegen macht es auch für eine VO2-Max-Testung meistens keinen Sinn, direkt irgendwie aufs Laufband wirklich zu steigen.
Okay, wieder mal direkt zurück zu diesem VO2 Max Wert. Der hat ja aktuell die höchste Aussagekraft bezüglich gesunder Langlebigkeit. Gibt es da irgendetwas, was du uns da mitgeben kannst, warum das so ist? Beziehungsweise, ja, ist natürlich ganz schwierig, welche Werte man haben sollte, oder vielleicht andersrum gedacht, was ist ein Wert, den man auf gar keinen Fall unterschreiten sollte, und was bedeuten diese Werte gerade mit dem Altwerden?
Ja, das ist total der wichtige Faktor, glaube ich, den du da gerade ansprichst, Patrick. Dass also VO2 Max sagt ganz, ganz viel darüber aus, wie hoch dein Risiko ist für die großen Volkskrankheiten in westlichen Industrienationen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man später stirbt an einem Herz-Kreislauf, also Herzinfarkt, Schlaganfall, einer Krebserkrankung, an einer Stoffwechselentgleisung, ist halt relativ hoch. Das sind eigentlich so die höchsten, sage ich mal, die Krankheiten mit der höchsten Inzidenz, also wirklich mit dem Auftreten unserer Gesellschaft. Und wenn wir höhere VO2-Max-Werte haben, dann haben wir ein geringeres Risiko, dass die Erkrankungen auftreten. Und deswegen ist die VO2-Max eigentlich so der robusteste Faktor, zu sagen, dass du gesund lebst und dass du lange lebst. Es gibt ja so ein bisschen in dieser Longevity, in diesem Longevity-Bereich so ein bisschen einerseits den Begriff von Lifespan, also wirklich wie lange du lebst. Und da ist die VO2 Max schon der wichtigste Wert. Also da zeigt sich, dass wenn du eine hohe VO2 Max hast, dass du einfach länger lebst. Da gibt es einige Studien, die sich das beschreiben, die sich auch zum Beispiel bei Profisportlern angeguckt haben oder auch zum Beispiel Tour de France Überlebende über einen sehr, sehr langen Zeitraum, die sich das angeschaut haben. Und dann gibt es aber auch noch diesen Begriff von Health Span, also wirklich, wie lange du gesund bleibst und wie lange du auch einen guten funktionellen Status hast. Und das Traumszenario ist natürlich irgendwie, wir leben, bis wir 100 sind und dann zack, tot, weg. Das ist ja irgendwie so das, wie man es sich irgendwie optimalerweise vorstellt. Die Realität ist aber meistens, dass viele Menschen eben so mit 60, 65 meistens so anfangen, chronische Erkrankungen zu erwerben, sei es irgendwie der Diabetes, sei es irgendwie Adipositas, sei es irgendwie eine andere Entgleisung oder ein Stent, der gesetzt werden muss, weil irgendwie vieles nicht mehr so richtig funktioniert. Und dann wird man immer mehr eingeschränkt so in seinem Alltag und es geht halt immer mehr runter und dann sind die letzten 10, 15 Jahre nicht mehr so wirklich lebenswert, sondern man muss sehr stark in seine Krankheiten irgendwie auch investieren. Und dabei scheint es eben unglaublich wichtig zu sein, dass man eine hohe VO2 Max hat, ergo einen sehr hohen Fitnesszustand, damit man, sage ich mal, möglichst lange gesund bleibt.
Mir gefällt das Wort erwerben. Du hast gerade eben gesagt, dass man so ab 60, 65 eine typische Krankheit, eine Alterskrankheit erwirbt, weil das bedeutet, man muss sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten, um das zu bekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir weit weg von unserem Naturell leben, dann tun wir ja Dinge, die genau das fördern, dass wir eben dann viele Jahre und vielleicht auch sogar Jahrzehnte uns in die Krankheit rein leiden. Das heißt aber auf der anderen Seite, wenn ich eben einen natürlicheren Lifestyle habe, und das heißt nicht, dass wir nur noch gesunde Dinge tun sollen oder essen sollen, dann kann ich genau diese typischen Alterskrankheiten maximal möglich nach hinten raus verzögern. Und dann sprechen wir über diese gesunde Lebensspanne. Also das Wort habe ich jetzt so in diesem Kontext noch nie verwendet, das gefällt mir aber sehr gut. Wir müssen also uns schlecht verhalten, wir müssen es tun, damit wir da hinkommen. Klasse.
Ja, ich glaube, also was ich dabei auch immer so spannend finde, ist eben so dieses Thema mit der VO2 Max hat auch viel mit Genetik zu tun. Und es ist, dass wenn wir jetzt uns so ein bisschen die Verteilung angucken, wer erreicht so richtig, richtig hohe VO2 Max-Werte? Also wer kommt dann auch so in diesen Profibereich oder Olympiasportlerbereich? Das heißt, wir sprechen hier über Werte von 85, 90, 95 Milliliter pro Minute pro Kilogramm, was ja wirklich irre ist. Ich habe gestern die Tour de France-Etappe gesehen und die sind dann wie die Berge hochgefahren mit so 26 km/h.
Ey, das ist unglaublich.
Und dafür braucht, das ist halt, wenn man es mal sich so anschaut und fit ist, dann fährt man dann vielleicht irgendwie mit 10, 11 km/h so einen Berg hoch und dann denkt man, die Jungs sind irgendwie doppelt so schnell. Und das Ding ist aber, dass da scheint es auch so zu sein, dass es da auch ein genetisches Limit gibt. Also das heißt, man muss wahrscheinlich relativ frühzeitig schon sehr fit sein und vielleicht die Eltern müssen schon einigermaßen vorgeprimed sein, damit man in diesen Bereich kommt von 80, 85, 90. Aber um in einen Bereich zu kommen, um das Krankheitsrisiko wirklich zu minimieren oder sehr gering zu halten, das heißt, wir sprechen hier von Werte so im Bereich von 45, 55 im mittleren Lebensalter, im Bereich so von 40, 45, ich sage mal 45, 45er VO2 Max ist super, also 45 Jahre, 45er VO2 Max ist super. Da sprechen wir nicht über Genetik, sondern da sprechen wir wirklich über einen gesunden Lebensstil. Und da würde ich sagen, kann jeder hinkommen, wenn er es will.
Und vielleicht da noch ein bisschen mehr Motivation reinzubekommen. Eine Zahl, die mir so klar veranschaulicht hat, was das eigentlich bedeutet, eine gute, eine hohe VO2 Max zu haben. Die obere 2,5% der sogenannten Perzentile, also immer der jeweiligen Altersgruppe, ja, wenn man in den oberen 2,5% drin ist, hat man eine 400% geringere Sterbewahrscheinlichkeit, egal an was, jetzt mal ausgenommen von Unfällen, als die unteren 25%. 400% geringere Sterbewahrscheinlichkeit, egal in welcher Altersdekade, von 20 bis 30, von 30 bis 40, von 40 bis 50 und so weiter und so fort. Ich kenne keine Intervention, nichts und vor allem auch kein Medikament auf dieser Welt, was nur annähernd so einen hohen Impact auf genau diese gesunde Langlebigkeit hat. Und deswegen bin ich auch so motiviert, dass meine Community jetzt über dich zusätzlich und über mein Experiment im letzten Jahr von dieser Idee erfährt, genau diese Zahl festzustellen, um sie dann gezielt zu steigern. Und da würde ich gerne weiter.
Voll, das ist total, das ist halt auch super, super spannend. Das ist ja auch das, wo ich so sage, irgendwie, ich weiß nicht, ich beschäftige mich irgendwie mit Leistungssteigerung, seitdem ich irgendwie 16 bin, also die letzten 20 Jahre. Und klar, ich komme halt irgendwie aus dem Leistungssport und klar, ich habe irgendwie Ironmans gemacht, als ich irgendwie 20 war. Nur das Ding ist, dass ich halt auch gemerkt habe, so in der Medizin, es ist genau da ein riesengroßes Problem, dass so viele Interventionen halt laufen mit einem ganz geringen Benefit wirklich für nachher das Outcome im Vergleich zu Sport, im Vergleich zu dem richtigen Training, im Vergleich zu der richtigen Dosierung einfach auch einzusetzen. Und ich glaube, dass das eben so spannend ist, halt daran einfach auch genau zu arbeiten, mit dem richtigen Training halt wirklich die VO2 Max auch so nach vorne zu bringen, weil das ein ganz, ganz großen Benefit hat eben langfristig gesehen für die Gesundheit und eben auch für die Sterblichkeitsrate. Medikamente sind gut, also ich habe nichts gegen die Pharmaindustrie oder sonst was, nur ich denke, dass man eben sehr, sehr viel erreichen kann, wenn man frühzeitig halt in sein Training investiert.
Im besten Fall braucht man Medikamente bis ins hohe Alter, zumindest möglichst selten. Das ist ja die Idee. Aber wenn man sie braucht, dann ist es gut, dass es da eben was gibt. Ich würde ganz gerne an dem Punkt weitermachen, wie man eigentlich feststellen kann, was für eine VO2 Max man haben kann. Klar, es gibt eben dann die medizinische Feststellung. Kannst du uns ganz kurz erklären, wie sowas funktionieren könnte, wo man sowas machen kann? Aber es gibt mittlerweile auch ganz gute Tracker, die sowas, wie ich finde, ziemlich genau sagen. Und es gibt vielleicht auch ganz einfache Tests. Vielleicht hast du auch eine Idee, welche am besten funktioniert, was man ohne irgendwelches Equipment machen kann, wie zum Beispiel den Cooper-Test. Aber steigen wir mal ein. Was ist so der Goldstandard? Was kann man machen mit Gadgets und was ist die einfachste Möglichkeit?
Okay, ja, perfekt. Also der Goldstandard ist eigentlich, dass man es im Labor misst mit einem sogenannten Rampentest. Da geht man aufs Fahrrad und begibt sich innerhalb so von 10, 12 Minuten wirklich in die Ausbelastung. Klassischerweise ist das was, was relativ schnell geht. Also man hat ein gutes Warm-up und danach geht es halt relativ schnell mit einer Spiroergometrie, also mit einer Maske, wo man die Atemgase misst bis zur Ausbelastung. Und das ist ein Test, den empfehle ich immer so ab Intermediate- oder fortgeschrittenen Athleten. Den empfehle ich nicht unbedingt für jemanden, der gerade erst mit dem Sport anfängt.
Gut.
Weil ich habe ganz lange in der Leistungsdiagnostik auch gearbeitet und in der Leistungsdiagnostik stellt man halt immer ganz kleine Unterschiede, ehrlich gesagt, fest. Also am besten ist es so, dass man eine ungefähre Vorstellung schon hat davon, wo man sich befindet und wie fit man auch irgendwie ist. Das heißt, dass man hat ein bisschen auch vorher trainiert und dann macht man einen V2max-Test, um das Ganze festzustellen. Und dann ist es natürlich am besten, wenn man den nach einem halben Jahr, das hast du wahrscheinlich in deinem Experiment auch so gemacht, einfach nochmal wiederholt, ne, um halt genau zu gucken, okay, was hat sich auch wirklich verändert in der Zeit. Ne? Und dabei ist es auch ganz wichtig, dass man dann auch das gleiche Institut nimmt, das gleiche Protokoll, wirklich probiert das alles sehr wissenschaftlich und sehr standardmäßig zu machen. Wenn man das vorher woanders misst als dann nachher, dann ist das auch immer so ein gewisses Problem, weil das nicht immer alles ganz genau dann ist.
Ja.
Ja. Die zweite Möglichkeit ist, was du angesprochen hast, und das ist eigentlich die, finde ich, echt die beste Möglichkeit, verschiedenste Fitness-Tests zu machen. Also der Cooper-Test ist eine super Möglichkeit.
Ist halt laufen.
Genau, ist halt laufen, stimmt. Ja. Aber der gibt dir eine relativ gute Vorstellung, wo du dich ungefähr aufhältst. Man braucht ja auch nicht so die perfekten Werte. Also eine Abweichung vielleicht so von plus, minus 3, 4 Milliliter pro Minute pro Kilogramm ist vollkommen okay. Und der gibt dir eine gute Möglichkeit, das auch für dich herauszufinden. Oder du machst auf dem Fahrradergometer, wo du aber Watt brauchst, einen 6-Minuten-Test. Das geht auch relativ gut.
Wie macht man den?
Dann, also, okay, jetzt verrate ich so ein bisschen die Geheimnisse von den Remote-Diagnostiken. Es gibt so verschiedenste Tools, mit denen du das halt berechnen kannst. Also, dann nimmst du den Wattwert, den du durchschnittlich erreichst, über 6 Minuten.
Okay, ganz kurz, da muss ich schon rein. Das heißt, vorher wahrscheinlich kurz aufwärmen?
Genau, vorher auf jeden Fall gutes Warm-up machen. So 10 Minuten gutes Aufwärmen mit vielleicht
schon ein bisschen Puls hochfahren.
Genau, ein bisschen Puls hochfahren und so 2, 3 motorische Antritte, Sprints, so vielleicht 4, 5 Sekunden immer mal, um die Motorik so vorzuwärmen. Und dann aber auch die Minute vorher, bevor der Test startet, wirklich nochmal runterfahren und sich erholen und vielleicht nochmal einen Schluck trinken. Ne?
Und dann 6 Minuten, die man dann halten kann?
Genau, das ist ganz wichtig. Also wenn man so einen 6-Minuten-Test macht, dann bezeichnet man das so als ISO-Effort, also ISO gleich, also möglichst lange einen harten Bereich fahren. Das, was man über 6 Minuten wirklich halten kann. Auch wiederum kein Perfektionismus. Wenn man das am Anfang macht, dann wird man sicherlich das falsch machen. Das ist vollkommen okay.
Ne? Das ist vollkommen okay. Beginner wird man überpacen, da bin ich mir absolut sicher.
Genau, bei vielen sieht die Kurve dann so aus, erstmal ganz, ganz stark anfahren und danach ganz stark halten und überleben. Das ist vollkommen in Ordnung. Also da muss man sich jetzt auch nicht zu sehr stressen und sowas sollte man sowieso auch häufiger mal testen. Und das ist auch sehr eklig. Also ein 6-Minuten-Test auf dem Fahrrad klingt erstmal so, hoch, ist entspannt, aber nee, das ist wirklich Armageddon. Und dann nimmt man den Wert, den man durchschnittlich treten konnte mit dem. Kann man auch Fitnessstudio machen vielleicht. Ich weiß nicht, ob ein Airbike oder sowas das vielleicht sogar auch gibt, dass sie dir wirklich den Durchschnitt gibt der 6 Minuten. Sonst muss man es halt irgendwie mit einem Fahrradcomputer oder so tracken und dann wirklich das nachher bestimmen. Kann man eine Software benutzen, Strava, Training Peaks, wie auch immer. Oder eben im Fitnessstudio wirklich auf einem Fahrrad und dann den 5-Minuten-Wert davon einfach.
Olo, vielleicht ganz kurz, ich möchte auch gerne nachher noch die Menschen abholen, die völlig unsportlich sind, aber neugierig sind und eben trotzdem mal grob den VO2 Max. Wir werden nachher noch einen Test vorstellen, also hoffentlich du. Ich habe auch eine grobe Idee, wie man das auch mit keinem Fahrrad, keiner Ausbelastung, aber vielleicht irgendwie einen einigermaßen belastbaren Wert finden können. Ja, nicht, dass die jetzt abschauen und sagen, um Gottes Willen, 6 Minuten am Fahrrad, Vollgas schaffe ich nicht. Okay,
ja,
darfst du gerne weitermachen.
Bin ich vollkommen bei dir. Und danach hat man diesen Durchschnittswert und den multipliziert man mit 11,5. Und das gibt einem ungefähr die Vorstellung, wie viel Sauerstoff man absolut verbraucht pro Minute. Also das gibt eine relativ gute Vorstellung, wie viel so der Umsatz war, den man wirklich auch verbraucht hat. Meistens kommen dann echt nicht weiter raus, vielleicht irgendwie von 3.500, 4.000. Und den Wert, also diesen absoluten Wert, dividiert man dann durch sein Körpergewicht.
Gewicht.
Ne? Und dann hat man eine relativ gute Aussage, wo man sich auch so befindet von der
Coole
Forza-Maxwell.
Idee, kannte ich noch nicht. Werde ich mal testen.
Ja, mach mal. Das ist ganz so einfach, aber ja.
Was 6 Minuten. Ich mache ja gern die norwegische Methode. Werden wir vielleicht auch gleich noch beim Training besprechen. Du hast aber, glaube ich, noch eine bessere Idee. Wir haben uns mal bei einem Kongress darüber unterhalten. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber da geht es ja um 4 mal 4 Minuten mit 3 Minuten Recover dazwischen. Und die 4 Minuten sind auch schon durchaus ekelhaft. Aber 6 Minuten durchziehen, wow. Jetzt lass uns aber nochmal die Menschen abholen, wie schon gerade angekündigt, die sagen, das kann ich nicht, da habe ich Angst vor. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit für die?
Ja, absolut. Also ich glaube, dann ist die einfachste Möglichkeit sicherlich mit einem Wearable oder mit einem Tracker das Ganze abzubilden, dass man den eigentlich relativ häufig trägt in seinem Alltag und auch so vor allen Dingen beim Training und auch bei intensiveren Trainingssessions. Weil was die Wearables machen, ist, dass sie natürlich sehr, sehr viele Daten sammeln von dir über deine Herzfrequenz und deine Pace-Daten und damit geben sie dir halt nachher einen relativ guten Wert einfach auch raus, der zum Beispiel dann deine VO2 Max dem entsprechen kann. Es gibt da noch einen Walking-Test für Menschen, die, sage ich mal, dann auch merken, okay, ich schaffe es nicht, ich habe kein Wearable und ich kann auch nicht wirklich richtig trainieren. Dafür gibt es auch, ich glaube, es ist ein 6-Minuten-Walking-Test, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, den habe ich auch gemacht bei meinem Check. War, ja, das war der auch am ungenauesten war. Aber ich bin jetzt auch bei einem Wert, der bestimmt nicht zu den schlechten gehört. Und ich vermute mal, wenn man das eben als Beginner macht, es geht ja nur darum, dass ich einen Wert habe. Und dann motiviert bin, den zu verbessern, dann etwas tue und dann den gleichen Test nochmal mache. Und der wird, also mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, wird da ein deutlich besserer Wert rauskommen. Und darum geht es ja letztendlich. Es ist ja im Prinzip erstmal egal, ob ich jetzt einen Wert von, keine Ahnung, 27 habe, oder von 29. Wichtig ist, ich möchte nach oben kommen. Und wenn man den Retest macht und dann bei über 30 ist, dann weiß ich, okay, ich bin auf der richtigen Strecke.
Genau, absolut, total. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch, da muss man sagen, dann solche Walking-Tests sind natürlich auch eher konzipiert worden, wenn du halt ganz am Anfang stehst. Und dann klappt das, glaube ich, ganz gut. Aber wenn du auch merkst, okay, ich entwickle mich, dann vielleicht mal ein Wearable machen oder dann halt sich auch dahingehend mal einen Cooper-Test oder eben diesen 6-Minuten-Test durchführen.
Dann lass uns mal darüber sprechen, wie man jetzt die VO2 Max gezielt verbessern kann. Und zwar für jemanden, der schon auf einem relativ hohen Niveau ist und auf der anderen Seite jemand, der ganz frisch anfängt. Da gibt es ja bestimmt große Unterschiede.
Ja, absolut. Also ich glaube, da muss man sich erstmal halt verschiedene Trainingsformen angucken, die vor allen Dingen effektiv sind, um die VO2 Max zu verbessern. Und da gibt es einerseits langfristige Protokolle und es gibt halt kurzfristige Protokolle. Und bei den langfristigen Protokollen ist es eigentlich immer so, dass es darum geht, die Basis zu schaffen. Und die Basis ist eigentlich immer so Low-Intensity-Training und Zone-2-Training, gerade im Ausdauerbereich. Das heißt, du brauchst ein gewisses Grundrauschen vom Training her, um Anpassungen in deinem Körper zu gewährleisten. Das heißt, dass die Mitochondrien sich verbessert, dass dein Herz-Kreislauf-System sich verbessert. Und da ist Low-Intensity-Training so bei alles unterhalb von 75, 80% von deiner maximalen Herzfrequenz eine sehr gute Möglichkeit, das eben aufzubauen. Und wie wir auch darüber schon so gesprochen haben, dann wahrscheinlich eher so aufs Radfahren wirklich zu setzen, anstelle von Laufen oder anderen Disziplinen. Rudern geht eigentlich auch immer noch ganz gut.
Lass uns da mal den Menschen helfen, die noch gar keine Ahnung haben. 75, 80% maximale Herzfrequenz. Gibt es da irgendwie eine Formel? Also klar, wir haben alle gelernt mal, auch ich früher als Trainer, 220 bei Männern, 226 bei Frauen minus Lebensalter. Das ist der maximale Puls und davon dann 75 bis 80%. Aber vielleicht gibt es auch irgendwie eine Formel, wo du sagst, da hast du eine bessere Erfahrung mitgemacht oder sagst du, die gilt immer noch als ganz grobe, als Einstieg sozusagen?
Also als Einstieg ist es wirklich immer noch so diese 220 minus Lebensalter. Das, was immer noch so, sage ich mal, gepredigt wird. Es gibt halt noch verschiedenste Formeln, mit der man Herzfrequenzreserve berechnen kann, was noch ein etwas anderes Tool ist. Aber das ist eigentlich eher dann wirklich fortgeschrittenerer Stuff. Man kann auch am Anfang damit beginnen, mit 220 minus Lebensalter. Das ist auch okay. Aber dann sollte man doch wenn man anfängt, dann vielleicht sich nach 5, 6, 7 Wochen trainiert hat, dann vielleicht auch mal einen maximalen Herzfrequenztest machen. Zum Beispiel diesen 6-Minuten-Test, den kann man dafür nehmen.
Oder unter man ärztlicher kann Aufsicht für Beginner. Jetzt ja, heißt er 35. Würde ich ja empfehlen, wenn man schon lange keinen Sport mehr gemacht hat. Kann auch schief gehen. Sehr, sehr, sehr selten. Aber wir wollen nichts riskieren, dass jemand vom Fahrrad kippt. Ja? Wenn ein Arzt dabei ist, dann ist die Gefahr zumindest dramatisch reduziert. Golo, ich würde gern vielleicht noch eins dazu packen, wenn man jetzt eben mit dieser Herzfrequenz, Pulsmesser gar nicht arbeiten möchte. Ich habe so für mich die Erfahrung gemacht, Zone 2 ist, dass man sich etwas unkomfortabel, aber immer noch ganz okay nebenher unterhalten könnte. Macht man meistens nicht, aber also man merkt schon, dass man immer wieder Luft holen muss, aber man kriegt schon noch vollständige Sätze raus. Ja, das ist so Zone 2, obere Kante. Gehst du da mit oder sagst du, nee, es müsste noch ein Ticken drüber oder vielleicht sogar so, dass man nur Nasenatmung machen kann? Das wäre eine schöne Orientierung für die, die sagen, mit Pulsfrequenz und so weiter will, kann ich nicht arbeiten.
Ja, voll. Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen. Und ich würde dich jetzt einfach mal in die fortgeschrittene Gruppe einfach auch damit reinpacken. Weil wenn du Anfänger bist, dann ist es noch gar nicht so wichtig, ob du jetzt zwischen Zone 1 und Zone 2 wirklich unterscheidest. Sondern da geht es eher so darum, dass du lernst, locker zu bleiben bei Ausdauersessions. Also das hast du, genauso wie du es beschreibst, dass du dich eigentlich noch normal unterhalten kannst, dass du dich locker bewegst. Und dass du das Gefühl hast, diesen Pace könntest du über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum erhalten. Und da ist es eigentlich auch okay, wenn man auch vom Error her eher so ein bisschen zu locker macht, anstelle von zu hart immer. Ich finde immer, wenn man halt zu hart ist, ist die Gefahr immer höher, dass man sich auch verletzt, dass man nicht das erreicht, was man möchte. Wenn man ein bisschen zu locker ist, dann ist die Gefahr halt, dass man nicht sich ganz so die Fortschritte macht. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Und für jemanden, der gerade anfängt, dabei ist meine Beachtungsweise dabei und was ich so auch im Coaching immer mit feststelle, ist, dass die meisten sich dramatisch überschätzen. Also die denken immer, sie sind noch viel, viel lockerer unterwegs, sind aber eben schon in deutlich höheren Bereichen vom Körpergefühl her und vom Puls her. Und da gibt es zum Beispiel auch Studien, die haben sich so mal angeguckt, Low-Intensity-Bereich bei Prädiabetikern, bei metabolisch sehr unfitten, bei Intermediate-Athleten und bei Profi-Athleten. Und jemand, der sehr unfit ist oder auch vielleicht Richtung Prädiabetes auch schon geht, dabei ist es so, dass die selbst bei lockerem Gangtempo oder bei sehr, sehr entspannter Belastung sind die schon bei im Bereich so von 2 Millimol Laktat, also diese klassische Zone 2, die man hat. Vom Körpergefühl her ist es aber für die von der Skala von 1 bis 10 vielleicht bei 2 oder 3, also wirklich ganz, ganz, ganz locker oder bei 1 sogar, 1 bis 2. Und bei jemandem, der jetzt fortgeschrittener ist, Intermediate-Athlet ist, da ist es dann schon so, dass Zone 2 auch moderater sich auch anfühlt, so wie du das beschreibst. Also man ist so ein bisschen außer Atem, es ist so ein bisschen unkomfortabler, es ist durchaus auch anstrengend für den Körper, muskulär. Und ab dann macht es natürlich auch Sinn, sich auch mehr zu tracken und auch Gadgets zu benutzen, mehr nach Herzfrequenz zu trainieren. Aber trotzdem ist auch immer so meine, und da kann ich dir auch zum Beispiel ein Beispiel von nennen, dass zum Beispiel wir hatten mehrere Athleten, die im Ironman Hamburg, das war 2018, daran teilgenommen haben, nee, 2021, und es war ein totales Mistwetter. Also es hat super krass geregnet, es hat ein bisschen gehagelt und es sind alle Gadgets ausgefallen. Also bei allen. Die Pulsmesser haben nicht mehr funktioniert, die konnten nicht mehr richtig das abgreifen hier an der Haut und auch im Brustkorb nicht mehr richtig.
Durch die Feuchtigkeit? Durchgefallen.
Ja, durch die Feuchtigkeit, durch dass es so nass war und irgendwie auch durch die Kälte, weil die Extremitäten halt irgendwie alle nicht mehr so richtig gut funktioniert haben. Und dann ging es halt darum, für alle Athleten sich halt auf ihr Körpergefühl zu verlassen. Und da hast du einen riesen Unterschied gemerkt zwischen denen, die vordere Platzierung waren, die es, glaube ich, auch gelernt haben, sich mehr auf ihr Körpergefühl zu verlassen. Und hinten, ich war bei den Event, da haben alle auf die Uhren geguckt, aber Mist, ich krieg's halt irgendwie nicht mehr richtig hin. Sodass das Thema auf jeden Fall Körpergefühl total gut ist. Und auch so ein Sprachtest, dass man so merkt, okay, wahrscheinlich bin ich jetzt gerade so Zone 2 und kann mich in dem Bereich auch gut irgendwie unterhalten und kann das über einen langen Zeitraum.
Also die gute Nachricht ist, gerade für die Beginner, die jetzt zum ersten Mal mit diesem VO2 Max konfrontiert sind, weniger ist viel mehr. Klare Aussage. Hauptsache dranbleiben. Ich möchte noch einen weiteren Punkt mit ins Spiel bringen, nämlich auch Das Mentale. Weil ich sage immer, hey, ihr habt doch, viele von euch haben ein Standfahrrad. Steht im Keller, ist ein, wahrscheinlich zu mit irgendwelchen Umzugskartons oder da hängt alte Wäsche drüber. Holt das Ding hoch, stellt euch irgendwie in der Nähe vom Fernseher und guckt abends eben eure Nachrichten oder noch besser irgendwie eine Serie oder YouTube-Videos, hört Golos oder meinen Podcast an und strampelt einfach ganz gemütlich dann, sagen wir mal, eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde. Jetzt sagt man, um Gottes Willen, eine Stunde schaffe ich nie. Ja, wenn man in der Überlastung denkt, aber genau darum geht's ja, dass man absolut bequem die Beinchen vertritt sozusagen und dann sammelt man eben da unten richtig schön ordentlich VO2max-Punkte ein.
Absolut, genau, das sehe ich auch so, dass man es halt möglichst einfach für sich macht und dass man möglichst so diesen Aufwand reduziert, Sport zu machen. Das finde ich auch immer ein absoluter Schlüssel, da auch Fortschritte zu machen.
Ja, dass man es in den Alltag mit einbaut, ob ich jetzt Fernseher auf der Couch schaue, klar, ist bequemer, machen wir uns nichts vor, mit einer Tüte Chips auf dem Schoß oder eben auf dem Fahrradergometer und eben dann auf dem Bildschirm guckt, also die Zeit ist exakt die gleiche, nur das eine macht dich halt langfristig richtig fit und sorgt vor allem, und das ist immer wieder meine Motivation, warum ich auch sowas mache, so aufklären möchte, jetzt geht's euch allen noch ziemlich gut, hoffe ich zumindest. Aber irgendwann kommt die Rechnung für einen miserablen Lebensstil und die kommt. Und die kommt genau dort, wo das Leben eigentlich richtig Spaß machen sollte, nämlich im hohen Alter. Wo die Kinder aus dem Haus sind und versorgt sind, wo die Finanzen hoffentlich einigermaßen gut sind, das Häuschen ist abbezahlt, man hat viel Freizeit. Und dann quält man sich mit diesen typischen Lifestyle-Krankheiten rum, muss überhaupt nicht sein. Das heißt, jetzt muss man investieren und nicht erst dann, wenn man sagt, oh, jetzt sollte ich mal, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, Golo, jetzt aber wieder zu dir. Wir haben jetzt dieses Zone-2-Training. Das macht man als Beginner wie oft pro Woche, grob?
Ich würde sagen, so gute Anpassungen kann man erwarten, so mit 3 Stunden die Woche, 3,5 Stunden die Woche. Ich würde es halt immer so machen, dass ich eher kürzere Sessions mache, also lieber zum Beispiel so die 30, 45 Minuten. Dann aber probiert es auch so fast jeden Tag zu machen. Ich finde, das ist meistens immer einfacher für viele. Genau, und dann sicherlich so für den Anfänger, Anfängerin auch wirklich sich darauf zu fokussieren. Und wenn wir jetzt weiter gucken, was auch noch effektiv ist, das ist dann eher so ein bisschen intermediate oder fortgeschrittenere Strategie.
Also nochmal, Beginner, macht es euch langweilig auf dem Fahrrad, aber macht es konsequent. Und langweilig meine ich mit der Belastung, nicht mit dem, was er nebenher eben dann noch tut, was er ohnehin tut. Jetzt ist es ja so, dass wir noch einen Schritt weiter gehen und nur Grundlagenausdauer ist okay. Aber man sollte ab und zu auch mal den Puls ein bisschen durch die Decke jagen. Gilt das auch für Beginner oder sind wir dann schon im Bereich Intermedien oder eben dann schon Richtung Leistung?
Also ich würde immer sagen, ich packe das immer so, dass ich zuerst sage, es gibt eine gewisse Anpassungsphase, die man so vielleicht 4 bis 8 Wochen echt Grundlagentraining zu machen, wenn du anfängst, gerade als Anfänger macht halt super, super viel Sinn. Und dann, wenn man aber auch merkt, so ich verändere mich jetzt nicht mehr wirklich, dann auch noch andere Trainings mit dazu zu nehmen. Und für Intermediate-Athleten würde ich halt auch sagen, für Menschen, die jetzt so vielleicht im Bereich sind von 40, 45, 50er VO2 Max, macht es halt Sinn, dann auch frühzeitiger vielleicht auch schon mit intensiveren Sachen auch zu arbeiten. Ja. Mhm.
Genau. Und wie könnten die dann aussehen?
Also da ist eigentlich so der Goldstandard so ein bisschen das sogenannte polarisierte Training. Polarisiertes Training, wir polarisieren relativ viel in unserer Kultur, aber polarisiertes Training bedeutet halt, dass man einen sehr großen Fokus legt auf den lockeren Bereich und halt einen anderen Fokus legt auf den High-Intensity-Bereich und dabei so die Mitte, also den Medium-Intensity-Bereich, dabei möglichst eher meidet. Und zum Beispiel sagt man immer so 4:1, also 4 Sessions auf 4 Sessions Low-Intensity folgt eine Session High-Intensity-Training. Mhm. Ungefähr. Und so könnte man sich dann auch ungefähr in die Woche einbauen, dass man vielleicht sagt, okay, ich trainiere 5-mal die Woche, dabei mache ich 4-mal Low-Intensity-Training, mache 1-mal die Woche High-Intensity-Training und mache vielleicht noch irgendwie 1 bis 2-mal Krafttraining. Im optimalen Fall jetzt.
Ja, das ist natürlich dann schon, wir sind Intermediate gerade unterwegs, ja. Also nicht, dass man jetzt erschrickend sagt, okay, das schaffe ich gar nicht. Dann zu diesem Intervalltraining. Ich habe jetzt schon mal ganz kurz diese norwegische Methode angesprochen. 3 bis 5 Minuten warmfahren, 4 Minuten oder 4 mal 4 Minuten. Auf maximal möglicher Belastung, die man einigermaßen konstant halten kann, immer 3 Minuten aktive Pause dazwischen, wo sich Puls und Atmung beruhigen. Das ist, glaube ich, eine sehr bewährte Methode. Das gesamte Training dauert dann ganz grob um die 30 Minuten mit allem drum und dran, Aufwärmen und auch den Pausen zwischendrin. Aber ich kann mich erinnern, bei diesem Kongress, als wir uns darüber unterhalten haben, hast du gesagt, Patrick, ich habe noch was Besseres für dich. Stell das doch bitte mal vor, gerade für die, die wirklich jetzt engagiert sind, angefressen sind, welche Methode würdest du empfehlen?
Okay, wenn wir uns die High Intensity die Toolbox angucken, gibt es eigentlich 4 Methoden, die du auswählen kannst. Die erste Methode, die du gewählt hast, sind halt so Intervalle im Bereich von 3 bis 5 Minuten. Die sind super bewährt. Das ist eigentlich so die klassische Methode, die gibt es so seit 20, 30 Jahren. Ist auch dann in Norwegen, durch Steven Seiler und durch andere relativ publik geworden. Gerade so im Skilanglauf, im Radfahren klappt das immer noch sehr, sehr gut. Und dabei auch, wie du es gesagt hast, so ein ISO-Effort, also es gleichmäßig durchzuführen und zu belasten. Das heißt, das erste Intervall wird sich genau ähnlich intensiv anfühlen wie so das letzte Intervall. Ganz wichtig dabei ist, dass man halt schon probiert, dann die Herzfrequenz bei über 88-90% zu halten oder in dem Bereich zu halten, weil das eben dieser Bereich ist, den man wirklich erreichen möchte. Und wie halt viel High-Intensity-Training durchgeführt wird, also in Fitnesskursen und sonst was, ist halt nicht wirklich High-Intensity-Training, sondern es ist halt Entertainment-Training, aber es ist nicht wirklich das, was man so im Ausdauerbereich machen möchte. Und dabei definitiv auch ein bisschen Achtung, das ist kein Anfängertraining, also ist es nicht. Also nee. High-Intensity-Training ist halt wirklich
da geht schon zur Sache.
Ja. Und da geht es zur Sache und danach fühlt man sich auch erstmal meistens eher nicht mehr ganz so gut und hinterfragt mal kurz sein Leben. Aber das Training ist halt sehr effektiv auf jeden Fall.
Okay. Genau. Man hinterfragt sein Leben. Ja. Das Gefühl, was danach, aber dann kommt nach diesem Hinterfragen, das ist unbeschreiblich toll. Muss man das auch dazu sagen. Das war, wenn man es überlebt hat.
Ja. War. Genau. Danach gibt es die 8-Minuten-Intervalle. Die sind länger, aber auch nicht ganz so fordernd. Also die probiert man eher so zu fahren, dass man die so bei 88% der maximalen Herzfrequenz fährt oder dass man so sagt, okay, das könnte ich im Zweifel jetzt auch noch doppelte Zeit aufrechterhalten von der Belastung her. Und dabei fährt man klassischerweise 3 oder 4 davon. Das ist ein bisschen mehr. Und das eignet sich vor allen Dingen für Leute im Radsport oder auch zum Beispiel für Halbmarathonläufer oder auch für Marathonläufer. Da kann man das gut einsetzen, weil das halt eine längere Belastungsdauer auch mit ist. Dann gibt es sogenannte Intermittent Exercise Intervalle, da hat man eine relativ kurze Belastungsdauer und eine relativ kurze Pause. Das nennt man auch so zum Beispiel 30-15er oder 30-30er.
Und ich das habe ich immer auf Luftwiderstandsfahrrad, mache ich das sehr, sehr gerne. Und das ist auch, dann wird hinten raus sehr ekelhaft.
Genau, das wird sehr ekelhaft, genau. Und das ist so, ich vergleiche das immer so, als wenn man so einen Kochtopf volle Kanne anstellt, man stellt irgendwie den Kochtopf raus und dann zieht man den irgendwie immer wieder kurz mal runter und probiert halt, dass das Wasser nicht kocht. Und so fühlen sich auch so ein bisschen diese Intervalle an. Und die werden hinten raus halt sehr eklig. Und die eignen sich aber auch wirklich für jemanden, der die anderen, würde ich sagen, schon ausprobiert hat. Ich würde immer auch mit den 4 bis 5 Minuten Intervallen anfangen und mit den 8 Minuten Intervallen. Und wenn man damit denkt, man hat damit Fortschritte gemacht, aber merkt so, okay, es verändert sich jetzt nicht mehr so viel, dann mal auch die 30-15er gerne auch auszuprobieren.
Und gibt es da so eine minimale Satzanzahl und maximale, die man empfiehlt?
Klassischerweise macht man davon immer 13. Das hat damit zu tun, dass man dann in diesem Intervall so auf die, ich glaube, 8 Minuten insgesamt kommt. Man muss das ja auch komplett nehmen. 13 mal 45 Sekunden kann ich jetzt nicht ausrechnen. Ich glaube, das
sind. Ja, mach mal 15, dann sind es ja, also wenn es 13 Sätze, warte mal, 5, es sind dann, es sind 45. Jetzt machen wir es gar nicht kompliziert, es sind irgendwas unter 10 Minuten müssen das
sein. Ja, genau. Ja. Und davon macht man dann 3, also dieses 13 mal 30, 15 zum Beispiel, ne? Davon macht man dann 3 Sätze zum Beispiel.
Und wie ist die Pause zwischen diesen einzelnen 13er Blöcken? Ja,
3 Minuten.
Hui, das ist aber heftig.
Für Anfänger würde ich sagen 5 Minuten, ja.
Okay, das heißt, wir reden von insgesamt 39 Intervallen. Okay, ja, das ist genau. Satt, okay. Aber gut, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, weil ich mache das auch. Ich habe das auch schon mal 60 gemacht, aber mit 30-30. Es ist ein cooles Training, muss man ganz klar sagen. Es geht auch schnell vorbei, weil man eben sehr fokussiert ist. Das war jetzt die dritte Methode, die du vorgestellt hast. Und dann hast du aber noch eine vierte.
Genau, dann gibt es noch die für wirklich sehr fortgeschrittene oder professionelle Athleten gibt es noch die Fast-Start-Methode, wo man halt am Anfang dieses 30 Sekunden sehr schneller Start einsetzt, das aber ein bisschen verlängert, so auf 45 bis eine Minute ungefähr. Und danach reguliert man einmal runter, aber auch nicht sehr stark. Also man reguliert so runter auf eine Minute so an der Schwelle zum Beispiel zu fahren, also Schwellenintensität, um sich zu erholen. Aber man hat den Körper natürlich sehr stark vorher belastet. Man geht in so eine sogenannte Sauerstoffschuld. Also dadurch, dass man anaerob sehr viel Gas gegeben hat, ist danach der Körper in so einem Modus, wo man halt mehr nachatmet. Das merkt man dann auch sehr, sehr stark in dieser Phase. Und danach erhöht man wieder die Intensität, wenn man es halten kann. Und das probiert man halt, sich in diesem Bereich von 90, 92, 93% der maximalen Herzfrequenz zu bewegen. Aber man paced sich halt sehr stark. Und das ist so eine Fast-Start-Methode, die dann nochmal dich mehr, deine PVO2-Max pushen kann. Und das Ziel von diesen Sessions ist ja immer, möglichst viel Zeit im Bereich von 90% der PVO2-Max oder der maximalen Herzfrequenz zu gewährleisten. Das ist jetzt sehr nerdig. Aber das ist das Ziel von so einer Session. Und mit diesen Fast-Start-Intervallen erreichst du am meisten Zeit. Also die sind sehr, sehr, sehr effektiv. Aber das ist definitiv ein Werkzeug für den professionellen Bereich.
Also vielleicht nochmal für die, die jetzt wirklich Lust haben auf so ein hartes Training. Wie lange wärmt man sich vorher auf?
Ich würde immer sagen so 10, 15 Minuten auf jeden Fall.
Ist ja auch schon ein Zeitaufwand, den man haben muss. Aber wir reden gerade auch von der Elite, die so trainiert. Und die machen das ja manchmal auch über dem Hobbyniveau hinaus, ja. Deswegen kann man sich auch 10 bis 15 Minuten mal Zeit nehmen zum Aufwärmen. Und jetzt nur nochmal zusammengefasst, für die, die das noch nie gehört haben. Man pusht sich dann hoch über 45 Sekunden auf ungefähr 90% plus seiner maximalen Herzfrequenz. Das ist schon mal eine echte Herausforderung, ja. Und dann geht man mit dem Tempo wieder für ungefähr eine Minute so runter, dass der Puls nicht abstürzt, sondern eben einigermaßen auf diesem Level bleibt, um dann das nächste Intervall wieder ein bisschen mehr Gas zu geben. War das jetzt so richtig beschrieben?
Genau, also du bleibst, dann erholst du dich und dann fährst du letztendlich progressiv. Also du steigerst dann graduell die Intensität wieder bis auf den Punkt, den du gerade noch so halten kannst. Und das hältst du dann.
Und auch wieder 45 Sekunden.
Ja,
das ist immer so dieses Zeitfenster.
Ja, aber das ist dann relativ variabel. Also du musst dann, deswegen ist das auch so schwierig, du musst halt mit deinem Körper zusammenarbeiten. Also für manche ist es dann eher 30 Sekunden, für andere ist es eine Minute.
Ach, verstehe.
Du musst dich halt relativ gut kennen. Und dann musst du halt auch diesen Modus, und das ist, unser Körper ist ja keine Maschine, und du musst dann halt auch diesen Modus verstehen, so wie dann kann ich mich belasten, dann machst du mal 5 Watt weniger, dann machst du wieder 5 Watt mehr. Und so bleibst du halt möglichst lange in diesem hohen Bereich. Und die Intervalle dauern dann teilweise auch 6, 7, 8 Minuten, teilweise 10 Minuten. Also die sind dann ultimativ lang. Und das ist halt wie so ein progressives Intervall, was sehr herausfordernd ist.
Okay, wir reden hier von Elite, deswegen verlassen wir das Thema an dieser Stelle, weil wenn man es noch nie gehört hat, hat Lust drauf, kann man es nachforschen. Du sprichst ja auch, du coachst ja auch. Also wenn jemand wirklich mal das Maximale aus seiner zur Verfügung stehenden Zeit rausholen möchte, kann er gerne den Kontakt zu dir aufnehmen und ihr könnt zusammen mal sprechen, wie du ihm oder ihr helfen kannst. Ja, also ich werde auch das in die Shownotes des Podcasts, in das YouTube-Video verlinken. Wahrscheinlich gibt es ein Erstgespräch mit dir, dass man rausfinden kann, wo kannst du helfen.
Genau.
Und dann machen wir das so. Ja. Jetzt zum Schluss noch, vielleicht ganz kurz, es gibt ja bestimmt auch neben den Intervalltrainings und Zone 2 und so weiter Dinge, auf die man achten sollte, damit die VO2 Max funktioniert, weil es ist eine Kette. Erst die Lunge, dann über das Blut der Transport, dann kommen die Mitochondrien-Gesundheit. Also deswegen, was kann man noch tun? Auf was sollte man achten? Und jetzt auch mehr aus Sicht eines Laien als eines Profi-Athleten.
Ja, total. Also erstens glaube ich, was super wichtig ist, ist natürlich Thema Regeneration, ne? Dass man trotzdem auch immer darauf achtet, dass man genug schläft, dass man seinem Körper die Möglichkeit gibt, auch genug zu regenerieren, gerade auch so nach den Trainingssessions. Und ich glaube, für ganz viele Menschen, die auch anfangen mit Sport, aber auch schon ein bisschen fortgeschrittener sind, ist das Thema Regeneration enorm wichtig, weil, wie du auch sagst, wir sind alle keine Profis. Also wir haben nicht unlimitierte Zeit, sondern müssen halt gucken, dass wir die Zeit, die wir haben, halt richtig einzusetzen und dabei halt schon darauf zu achten, dass man vor allen Dingen genug schläft, dass man auch mal die Möglichkeit hat, sich auch mal rauszunehmen aus mehreren Dingen, das ist enorm wichtig, total.
Also nicht noch ein extra Stress, vor allem mit den Intervalleinheiten, auf ein schon sehr stressiges Leben. Wobei man hier vielleicht auch ein bisschen differenzieren sollte, ein Zone-2-Training im niedrig belastenden Bereich kann ja auch durchaus der Entspannung dienlich sein. Ja, also da muss man auch wieder, absolut, das eine hat mit dem anderen. Also es muss ins Leben reinpassen, sollte keinen zusätzlichen Stress machen, aber das ist wichtig, damit der Körper eben sich nach dem Sport anpassen kann. Super Kompensation.
Ja, total. Also was da, glaube ich, total wichtig ist, ist zu sagen, ist halt so, ein Zone-2-Training ist ja eher, oder auch ein Low-Intensity-Training hat immer, finde ich, so einen gewissen meditativen Ansatz. Mhm. Und ich glaube, viele Menschen denken immer so, Sport muss halt immer so hart sein. Das hat auch irgendwie eine gesellschaftliche Sicht auf die Dinge, weil viele Menschen halt keinen Sport machen. Und deswegen ist es für viele halt so schwierig, sich das vorzustellen, dass halt eine Sportsession auch locker sein kann. Und ich erkläre das auch immer meinen Freunden, die irgendwie Yoga machen, dass sie sagen, ja, sie kommen irgendwie meditativ dann irgendwie runter. Und ich habe gesagt, ja, kann sein, Yoga ist halt nicht das Richtige für mich. Ich komme auch meditativ runter, wenn ich irgendwie 2 Stunden in den Bergen mit meinem Mountainbike unterwegs bin. Ist für mich ein relativ ähnlicher Effekt. Ich brauche da keine Musik, ich komme da irgendwie gut runter und ich bin mir sicher, dass meine Hirnaktivität da auch relativ entspannt ist.
Bin ich bei dir. Für
die meisten ist, ja. Ne? Das ist halt so meins. Und ich glaube, das ist halt wichtig, da auch dann an seiner primären Identität auch eher so zu arbeiten. Wer bist du auch? Und jetzt habe ich die Frage noch mal so ein bisschen vergessen.
Ja, mach nichts, ich helfe dir gerne in den Sattel, in den Mountainbike- oder Rennradsattel. Was man eben noch tun kann, um die VO2 Max außerhalb des Trainings zu steigern. Also ich habe da so 2 Stichpunkte, die Proteinversorgung beziehungsweise die Eisenversorgung, also gemessen in Ferritin, bitte nicht das Eisen im Blut messen, das ist totaler Quatsch. Ich weiß auch nicht genau, warum das immer wieder gemacht wird. Ferritin ist der Eisenspeicher, der ist belastbar in der Aussaugung. Das ist wichtig, Protein mit Eisen, damit der Körper überhaupt Sauerstoff über das Blut zu den Mitochondrien transportieren kann.
Ja.
Hast du
ja,
da absolut. Erfahrung gerade mit deinen Coachings?
Ja, das ist ein riesengroßes Thema. Also gerade die Ferritinwerte sind eben enorm wichtig und auch sind sehr performance-limitierend, aber auch gesundheitslimitierend. Also man braucht halt Minimum mal so 40, 50 Nanogramm pro Deziliter auf jeden Fall im Blut, um halt...
Unterkante.
Einfach, und Unterkante, ja, definitiv. Bis 100 finde ich immer so das, was man erreichen sollte, auch so als Athlet. Und da zeigt sich auch, dass es, wenn du suboptimale Speicher hast, dass du auch von deiner Performance her limitiert bist. Sehr wahrscheinlich. Und wenn du halt im Mangelbereich bist, dann ist es sehr schwierig, dann auch wirklich den Sauerstoff zu transportieren, eben zu den Mitochondrien, weil wir brauchen halt Eisen im Blut, um halt Sauerstoff zu binden. Und sonst können wir halt keinen Sauerstoff umsetzen, wenn wir halt keinen Sauerstoff anständig binden können. Also Eisen ist, bin ich absolut bei dir, beziehungsweise Ferritin ist unglaublich wichtig, um langfristig gesehen da auch das herzustellen. Und du siehst es halt bei, gerade bei Frauen natürlich, wegen der Regelblutung, bei jungen Frauen vor allen Dingen und eben auch bei Läuferinnen, aber auch bei Läufern, weil durchs Laufen platzen halt Erythrozyten, also rote Blutkörperchen im Fußbereich und dadurch sinken die Eisenwerte nochmal mehr. Und deswegen, gerade für Athleten und Athletinnen, ist es eben wichtig, darauf zu achten. Besonders natürlich, wenn du Vegetarier oder Veganer bist.
Unbedingt. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Viele, die mir schon länger folgen, wissen das. Wenn man Ferritin misst, würde ich immer noch das HSCRP oder WRCRP dazu messen. Das ist ein sehr sensitiver Entzündungsmarker, denn man kann fälschlicherweise hohe Ferritinwerte angezeigt bekommen im Blut, wo man sagt, hey, ich bin top versorgt, ich habe 40, 90, 110, hat aber vielleicht auch erhöhte Entzündungswerte, zum Beispiel durch eine Darmentzündung, die nicht wehtut, aber die man hat oder irgendwas im Zahn. Und dann zieht der Körper das freie Eisen in die Speicher als Schutzreaktion und wir haben fälschlicherweise hohes Ferritin, aber haben eigentlich eine Unterversorgung. Deswegen würde ich das immer zusammennehmen, um einfach auf Nummer sicher zu sein.
Ja, absolut, total. Kannst auch Homozystein noch mit dazu nehmen, aber bin ich absolut bei dir.
Auch sehr gut. Und Hämoglobin vielleicht auch einmal messen, dass man sich da auch in der oberen Range bewegt, weil das ist ja letztendlich das, was den Sauerstoff transportiert.
Ja, ich glaube, Hämoglobin zu messen macht sowieso Sinn. Also ich würde immer häufiger auch Ferritin messen, als Hämoglobin zu messen, weil bevor du natürlich einen Hämoglobinmangel hast, also dann bist du schon sehr in den Brunnen gefallen und dann musst du wirklich auch auf Ursachensuche gehen, dass es da halt irgendwie zu einem Abfall kommt. Aber es ist trotzdem, es macht absolut Sinn, das zu messen. Man muss sagen, als Athleten, als Athletin hast du auch etwas andere Hämoglobinwerte, also sie sind etwas geringer meistens als in der Normalbevölkerung, nur weil dein Hämatokrit etwas geringer ist, also du hast halt etwas mehr, du hast ein etwas dünneres Blut und das ist ein höherer Volumenvermengung als Athlet. Aber trotzdem, ich würde es auf jeden Fall definitiv häufiger Blutwerte bestimmen lassen, um sicher zu gehen, dass auch von der gesundheitlichen Seite da auch alles in Ordnung ist.
Bin ich also zumindest die, die das auch so ein bisschen performanceorientiert sehen. Für alle wäre es wichtig, aber das war jetzt viel Info für die, die zum ersten Mal zu diesem Thema gehört haben. Wir können jetzt auch noch tiefer einsteigen, sagen, guckt auf euren Omega-3-Index, damit eben die Erythrozyten schön geschmeidig sind, damit sie auch den Sauerstoff dahin transportieren können, wo sie hingehören, nämlich in die feine Verästelung über das Kapillar und so weiter. Aber das wäre jetzt ein Schritt zu weit. Aber vielleicht gibt es noch zum Schluss, lieben Dank, lieber Golo, für dieses tolle Interview, noch einen extra Tipp für, ich sag mal, Beginner. So aus deiner langjährigen Erfahrung heraus, wenn du diesen Tipp gibst, dann gibt es so einen Aha-Effekt oder dann sagen sie, oh, das kriege ich umgesetzt, vielleicht hast du noch irgendwas zum Schluss.
Ja, voll gerne. Mein Podcast heißt Rocket Science, also ist Raketenwissenschaften. Der Grund dahinter ist, dass ich immer sage, Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist keine Raketenwissenschaft. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich immer sehe, im Gesundheitsbereich achten immer alle sehr, sehr stark auf den fancy Stuff. Und auf immer das, was man letztendlich tun kann, um die letzten 2-3% irgendwie rauszuholen. Und zum Beispiel damals, als Team Sky damals Tour de France-mäßig angefangen hat zu arbeiten, sind die erstmal komplett gegen die Wand gefahren. Obwohl die so viel Geld hatten und alles irgendwie probiert haben, richtig zu machen. Aber die haben sich vor allen Dingen darauf konzentriert, dass irgendwie ihre Fahrer die besten Schlafmatratzen irgendwie hatten, die besten Recovery-Metrics, Hypoxie-Methoden, andere Dinge. Und die haben den ganzen crazy Stuff gemacht, aber haben halt vernachlässigt so die Basis. Also vor allen Dingen so das Grundlagentraining, vor allen Dingen so, dass man sich gut fühlt, dass man gut schläft, dass man an seiner Gesundheit arbeitet und dass man eben auch trainiert. Und ich finde es immer so wichtig zu sagen, du brauchst Sport. Bewegung reicht einfach nicht aus. Also du brauchst halt das Training. Und es muss nicht fancy sein. Du musst nicht die High-Intensity-Methode mit High-Fast-Start machen, um nach vorne zu kommen. Aber du solltest an dir arbeiten. Und ich finde dieses Grundlagentraining und Zone-2-Training, das gibt dir halt eine einfache Möglichkeit, wie du es einbringen kannst in deinen Alltag, um langfristig gesehen Fortschritte zu machen. Und deswegen ist das eigentlich immer mein Appell, den ich an alle mitgebe, zu sagen, macht's nicht komplizierter, du brauchst jetzt nicht irgendwie den Booster-Tipp, du brauchst nicht die nächste fancy Stuff, sondern arbeite vor allen Dingen an deinen Grundlagen und dann wirst du auch langfristig gesehen Fortschritte machen und dann hast du auch die Möglichkeit, langfristig gesehen wirklich auch dein Leben zu verändern.
Tolle Schlussworte, insbesondere, dass es eben keine Raketenwissenschaft ist. Oder in Nikes Worten, just do it. In diesem Sinne, lieber Golo, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Patrick. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Dankeschön. Tschüss.
Ciao.